Vielen Dank euch für dieses schöne Stück und auch vorher. Danke auch George fürs Anleiten. Wir finden den Bibeltext für die Predigt heute im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Kolosser Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnungen und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt oder verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Dankbarkeit. Soweit der Bibeltext. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, so segne dieses Wort und das gesprochene Wort, die Predigt in unseren Herzen und schenke auch die richtigen Worte durch deinen Geist. Amen. Das Thema stand fest in Christus gegen Verführungen mit folgender Gliederung. Erstens, mit einem befestigten Herzen zur Fülle in Christus. Zweitens, mit einem befestigten Herzen gegen Verführung. Und drittens, mit einem befestigten Herzen zum Wandel in Christus. Gott will, dass wir die Fülle erleben, die geistliche Fülle, die er uns durch Jesus Christus schenkt, und zwar jeder von uns soll und darf diese Fülle erleben. Doch wie gelangen wir zu dieser Fülle? Und was ist sie? Wir haben das in den letzten Jahren, besonders zur Zeit von Corona, aber auch immer wieder gesehen, dass es darüber nicht nur Tausende, sondern Millionen von Ansichten gibt, die so herumschwirren, auch unter Christen. Und die Frage ist, woran halten wir uns? Was gibt uns den wirklichen Halt? Wo finden wir die Wahrheit? Die Bibel und auch Paulus, die gehen davon aus, die Autoren der Bibel, dass es die Wahrheit gibt. Aber die Frage ist, ist meine Erkenntnis die Wahrheit? Ist deine Erkenntnis die Wahrheit oder seine? Oder wer von uns hat diese Wahrheit, woran wir uns festhalten sollen? Diese Fragen gab es auch in Korinth oder in Kolossä hier. Und ich finde das hervorragend, auch für uns als Beispiel, wie Paulus reagiert im Kolosserbrief. Ich kann jetzt nicht auf den ganzen Kolosserbrief eingehen, aber auf diesen Abschnitt im Kontext. Erstens, mit einem befestigten Herzen zur Fülle in Christus. Ich beziehe mich hier auf Kolosser 2, 1 bis 3. Paulus schreibt hier von seinen Kämpfen und er schreibt, ich möchte, dass ihr wisst. Das ist ganz typisch Paulus, dass er immer wieder darauf hinweist oder seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, dass Christen in der Erkenntnis leben. Ich möchte nicht, dass ihr ohne Erkenntnis seid. Umgekehrt formuliert. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass ihr wisst, dass ihr versteht. Und dafür kämpft Paulus in seinen Gebeten. Er kennt ja diese Gemeinde offenbar nicht persönlich, was sie erst in Kapitel 2 am Anfang erfahren, dass Paulus sie auch nicht gegründet hat. Es war wohl Epaphras und es war auf der anderen Seite Philemon. Wahrscheinlich waren es die beiden, die durch Paulus in Ephesus zum Glauben gekommen sind und die dann zurückgekehrt sind nach Kolossä und Hierapolis und Laodicea, alle etwa 170, 180 Kilometer weiter zum Osten von Ephesus, die dann diese Gemeinden dort gegründet haben. Und auch Epaphras schreibt Paulus, er wird zweimal genannt, Kapitel 1, Kapitel 4, auch Epaphras kämpft für diese Gemeinde. Sie beten. Gemeinde so und so ist in Gefahr. Wie reagieren wir denn heute? Vielleicht schreiben wir einen Leserbrief an Idea und sagen, passt auf, diese Leute sind in Gefahr oder diese Gemeinde ist eine Irrlehre. Was macht Paulus? Er geht in sein Kämmerlein und ringt im Gebet. Ein ganz anderer Weg. Ich denke, der Weg der Demut und der echten Liebe, den Paulus hier geht. Er ringt also in seinem Gebetsanliegen für die Gemeinde und er macht was in seinem Brief? Er macht ihnen das eine Richtige, er macht ihnen Christus groß. Lesen wir mal den Brief. Wie groß hier Jesus Christus hervorgehoben wird gegen alle Verführungen. Die Fülle in Christus. Jesus ist das Geheimnis Gottes, das offenbart worden ist. Das Wort Geheimnis heißt im Griechischen Mysterion. Und ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Mysterienkulte. Es gab sehr verschiedene Mysterienkulte. Und es gab die Gnosis, die besonders im 2. Jahrhundert eine Gefahr war. Und das ist so der Hintergrund dieser Verführung Kolossä. In 2 Kapitel 2, Vers 8 weiter lesen wir von einer falschen Philosophie. Und Vers 18 lesen wir dann sogar von Engelvisionen. Im Hintergrund steckt eine Philosophie, die davon ausgeht, dass es das eine Gute an der Spitze gibt und dann so Abflüsse bis zu den Menschen und dass der Mensch diesen Weg dann zu Gott emporsteigt unter Engel, über Engelwesen und so weiter. Und diese Leute rühmten sich, Visionen gehabt zu haben oder zu haben und meinten dann, sie seien besonders geistlich. Also in den Okkult- oder Mysterienkulte, wollte ich besser sagen, in den Geheimkulten. Was macht Paulus? Er sagt, das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. Aber ganz anders als die Mysterienkulte, die geheim gehalten werden mussten, unter Todesdrohung, mussten sie geheim gehalten werden, ist Jesus Christus das Geheimnis, das offenbart worden ist. Gott in Person. Und zweimal betont Paulus im Kolosserbrief, dass in Jesus die ganze Fülle Gottes leibhaftig vorhanden ist. 1,19, 2,9. Und 2,16, 17 schreibt er von Vorschriften, von Essen, das darfst du nicht essen und das darfst du nicht anfassen und so weiter. Und da betont Paulus, das ist ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit und die ganze Fülle, der Leib ist des Christus, das heißt die ganze Fülle Gottes ist leibhaftig in Christus vorhanden. Von dem Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, sehen wir Gott. Das ist die wahre Gotteserscheinung und nur das. Jesus, der Gott ist, der Mensch geworden ist, Kolosser 1,15, der Erstgeborene der Schöpfung, das Ebenbild Gottes, heißt hier das Sichtbarwerden des sonst unsichtbaren Gottes, Er ist ein Christusmensch geworden. Und nur aufgrund dieser Dreieinigkeit Gottes können wir Gott wahrhaftig erkennen. Darum schreibt Paulus hier, alle Weisheit und Erkenntnis Gottes ist in Jesus vorhanden. Nur durch Jesus, nur durch die Dreieinigkeit können wir erstens zu einer richtigen Gotteserkenntnis kommen und zweitens zu dieser Fülle, die Gott uns in Jesus Christus schenken möchte. Und das setzt voraus, dass wir uns als verlorene Sünder vor Gott erkennen. Nicht indem wir versuchen, stufenweise zu Gott emporzugehen, wie das zum Beispiel in der Gnosis war oder im Neuplatonismus. Indem der Mensch sagt, ja, du hast doch noch einen guten Kern in dir und du kannst jetzt stufenweise dich zu Gott emporarbeiten. Nein, sondern indem wir erkennen, dass wir ganz und gar ohne Gott, ohne Jesus Christus verlorene Sünder sind und gar nichts haben, gar nichts von unserer Seite. Dass Gott uns aber alles in Jesus Christus schenkt, die ganze Fülle. Und von dieser Fülle ist hier in den ersten Versen die Rede. Gott möchte, dass wir in Jesus Christus zu dieser Fülle gelangen. Das haben wir ja auch einleitend in Epheser 4 gehört. Darum ringt Paulus und das ist, was Paulus auch in seinen Predigten verkündigt, in seinen Briefen schreibt. Wer diese Fülle in Jesus Christus erlebt, der muss nicht ständig am falschen Ort suchen. Menschen, die suchen und auch in Religionen suchen, die suchen eben, weil sie die Fülle in Jesus Christus nicht erleben. Wenn Jesus Christus zur Ruhe kommt innerlich, muss nicht ständig suchen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, mit einem befestigten Herzen gegen die Verführung. Ich beziehe mich auf die Verse 4 und 5 in Kolosser 2. Paulus spricht hier die Verführungen an. Es ist interessant, im Griechischen erscheint ein Verb, das heißt paralogizomai. Das Wort logizomai tönt irgendwie bekannt, weil es mit verwandt ist mit unserem Wort logisch, logikos auf Griechisch. Logizomai heißt, ist verwandt mit logos, heißt Vernunft, vernünftig überlegen. Und dann schlussfolgern. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben, dass wir überlegen sollen. Auch als Christen, umso mehr sollen wir als Christen überlegen, weil er Gott uns erleuchtet in unserem Denken. Para heißt aber eigentlich genau genommen an vorbei. Nun überlegen wir, was das heißt. Man überlegt und zieht Schlussfolgerungen an der Vernunft vorbei. Das ist, was Paulus hier sagt. Und dann spricht er von überredenden Worten. Pitanologia im Griechischen ist verwandt, also abgeleitet von Peito, heißt überzeugen, und Logia von Logos, Rede, Worte. Also mit überzeugenden Worten versucht man genau genommen an der Vernunft vorbei zu argumentieren, zu schlussfolgern. Bei oberflächlichem Betrachten sind das oft Argumente, die sehr vernünftig sind. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass sie weder biblisch noch wirklich vernünftig sind. Ich denke an die Zeugen Jehovas. Wer von uns hat nicht schon mit ihnen diskutiert? Und sie argumentieren immer wieder auch gegen die Gottheit Jesu, aufgrund vom biblischen Text. Und dann sage ich ihnen, und das passiert, dann sage ich ihnen, aber im Griechischen heißt es das. Und dann sagen sie mir, ja, wir kennen ja nicht Griechisch. Und da habe ich ihnen gesagt, ja, und darum bin ich ja hier, um es ihnen zu erklären. Weil sie sonst ja immer sagen, im Griechischen heißt es aber das und das. Wenn es drauf ankommt, kennen sie nicht Griechisch. Zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 14. Jesus ist der Anfang der Schöpfung. Im Griechischen heißt Arche so viel wie Ursache, Urgrund. Das heißt, Jesus ist nicht zuerst geschaffen, sondern derjenige, der alles geschaffen hat. Das sagt ja Johannes schon Kapitel 1, Vers 1, in Johannes 1, Vers 3. Jesus ist das Wort, das Gott ist und durch das alles geworden ist. Dann denke ich an den Darwinismus, an die Evolutionslehre. Tönt auch sehr vernünftig. Aber überlegt mal, das weiß jeder Wissenschaftler, dass aus dem Nichts nicht einfach plötzlich etwas entstehen kann. Und das weiß jeder Wissenschaftler, dass aus einem Nicht-Lebewesen nicht plötzlich ein Lebewesen entstehen kann. Da braucht es eben zusätzliche Informationen. Da braucht es einen Schöpfer. Da braucht es Gott. Gar nicht davon zu reden, was in Corona-Zeiten jetzt alles für Verwirrungen herumschwirrten und jeder meint, er wüsste es besser als der andere. Ich bin öffentlich als Irrlehrer im Internet bezeichnet worden als Wolf in Schafswälzen. Warum? Weil ich mal geschrieben hatte, dass wir als Familie die Impfung als Segen empfunden. Ich habe gesagt, ich bin kein Experte, ich kann darüber nichts sagen, aber wir haben es als Segen empfunden. Und deswegen bin ich als Lehrlehrer verkündigt worden. Und einer hat mir geschrieben, ich habe leider nur mit Jesus abgemacht, dass ich mit dir hier auf Erden keinen Kontakt mehr haben will. Einer, der bei mir schon also wiederholt Kontakte hatte. Und er hat mir neulich geschrieben, er bittet um Entschuldigung. Er bittet um Entschuldigung. Und ich muss sagen, dahinter stecken oft viele Verwundungen, Verletzungen, Schmerzen, die wir beachten sollten. Bei unterschiedlichen Erkenntnissen. Aber gerade als bibelfundierte Christen müssen wir hier sorgfältig sein. Gerade aufgrund von Verletzungen nicht einfach andere so einseitig beurteilen. Völlig ohne Grund, wenn man genauer hinschaut. Nur man weiß ja genau, was die Wahrheit ist. Aber in der Bibel lese ich das nicht. Meiner auf jeden Fall nicht. Auch nicht im griechischen Text, auch nicht im hebräischen Text. Die logische Antwort ist Jesus Christus auf alle Verführungen. Das ist, was Paulus hier sagt. Die logische Antwort auf alle Verführungen ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gott ist und Mensch geworden ist. Und er erfüllt uns mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seiner ganzen Fülle, auch im Denken. Wir sollen uns nicht, Dominik hat es vorher gelesen, nicht von jedem Wind der Lehre hin und her werfen lassen. Das heißt, es braucht ein Fundament in Jesus Christus und in seinem Wort. Im 2. Korinther Kapitel 10 ab Vers 3 bis 6 schreibt Paulus, dass er kämpft, aber nicht mit fleischlichen Waffen. Das heißt, man kann als Christ auch mit fleischlichen Waffen kämpfen, was leider viele tun. Geistliche Waffen in echter Demut, indem wir schreibt Paulus weiter, indem wir Festungen von Gedankengebäuden niederreißen gegen den Gehorsam Jesus Christus gegenüber. Das heißt, diese Festungen von Gedanken, die führen nicht wirklich zum Gehorsam Jesus Christus gegenüber, sondern zur eigenen Religiosität, so möchte ich das einmal nennen. Die führen zu einer eigenen Religiosität, die sich um sich selbst dreht. Und das ist, was Paulus niederreißt durch seine Verkündigung von Jesus Christus, indem er zeigt, wer Jesus echt ist. Da brauchst keine Engel als Vermittler, nichts dergleichen, sondern nur Jesus Christus und der Gehorsam ihm gegenüber. Und damit komme ich zum dritten Punkt, mit einem befestigten Herzen zum Wandel in Christus. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Ein Kind muss viel lernen im Leben. Das weiß jeder von uns. Das wissen die Eltern am besten. Wenn wir geistlich geboren werden als Kinder Gottes, sind wir noch lange nicht erwachsen. Und wir bleiben Kinder, geistliche Kinder Gottes. Das heißt, wir bleiben Lernende ein Leben lang. Und wir müssen viel lernen. Und wie Paulus hier zeigt, geht es nicht nur um das theoretische Lernen, sondern um den Wandel, um das auch im Leben umzusetzen. Und ich möchte auch betonen, dass es keine echte biblische Erkenntnis gibt, die nicht im Leben, im praktischen Leben mündet. Wir trennen oft Herz und Verstand, aber in der Bibel gehört das zusammen. Denken und das Herz sind eins nach der Bibel. Also wir denken im Herzen. Und wenn wir Gott erkennen im Sinn der Bibel, dann führt das zum Leben. Und darum spricht Paulus hier den Wandel an, den Lebenswandel. In Kolosser 3, Vers 8 bis 10 betont der gleiche Apostel, den Brief hat er sehr wahrscheinlich kurz vor dem Kolosserbrief geschrieben, den Epheserbrief, sagt, werden durch Gnade gerettet. Allein Gottes Gabe ist es, dass wir gerettet werden, aber wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu. Genau, zu guten Werken, dass wir in ihnen spazieren gehen. Wandern heißt spazieren gehen, wörtlich herumtreten, dass wir in ihnen spazieren gehen. Und das Verb verwendet Paulus hier auch in unserem Text. Es geht um den Wandel in Christus, der die Erkenntnis mit dem praktischen Leben verbindet. Jesus hat gesagt, das sind die Leute, die das Haus auf dem Felsen bauen, die mein Wort hören und tun. Und tun. Matthäus 7, Vers 24, 25. Und er sagt im gleichen Kapitel, ein paar Verse vorher, 21 bis 23, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Reich Gottes oder in die Königsherrschaft Gottes eingehen, sondern diejenigen, die den Willen Gottes tun. Es ist überhaupt eine Heuchelei und eine Lüge, wenn man zu Jesus Herr sagt und nicht den Willen Gottes tut. Jesus kann nicht Herr in unserem Leben sein, wenn wir nicht tun, was er will. Und er ist Gott. Das heißt für Kinder, dass sie die Eltern respektieren, auch ihnen gehorchen, Kleinkinder. Nicht, weil die Eltern das wollen, sondern weil Gott das will. Und weil er gesagt hat, dass darauf der Segen ruht. Das heißt für Jugendliche, dass sie in der geschlechtlichen Beziehung so leben, wie es Gott will. Das heißt für Eheleute, dass sie die Liebe praktizieren, Gottes Willen hier umsetzen, indem sie die Liebe Jesu weitergeben. Das heißt für mich auch in der Freizeit, dass ich Gott dann nicht einfach zu Hause lasse. Jesus ist Herr, 7 Tage mal 24 Stunden in der Woche. Immer ist er mein Herr. In Epheser 3, Vers 17, das ist das zweite Gebet des Paulus im Epheserbrief, 3, Vers 14 weiter. Paulus beugt seine Knie vor dem Vater. Und er bittet, dass Christus in euren Herzen wohne oder genauer übersetzt heißt es, sesshaft sei. beständig wohne. Paulus schreibt hier an Christen, wo Christus bereits ja wohnt im Herzen. Das griechische Wort ist eine Verstärkung, stellt eine Verstärkung dar und heißt so viel wie sesshaft sein oder beständig wohne. Kein Ausländer sein, sondern ein Besitzer. Christus ist Besitzer unserer Herzen, kein Ausländer in unseren Herzen, der dann immer wieder mal verschwinden muss, weil es mir nicht so ganz passt. Damit ihr gelangt, Vers 19, Epheser 3, zur ganzen Fülle Gottes, des dreieinigen Gottes. Und anschließend schreibt der gleiche Paulus im gleichen Brief in Kapitel 5, Vers 18, lasst euch beständig durch den Geist erfüllen. Eine Parallele dazu haben wir in Kolosser 3, Vers 16, 17, wo nach Paulus schreibt, lasst das Wort des Christus ständig oder lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Wir können hier auch übersetzen, in euch und beides richtig, in der Gemeinde und in meinem Herzen. Verstehen wir? Die Fülle durch den Heiligen Geist kommt dadurch, dass er mich erfüllt mit dem Wort Gottes. Weil man es einfach nicht trennen kann. Ich kann nicht von Christus, von Gott, vom Geist erfüllt sein, aber nicht vom Wort. Das Wort missachten geht nicht. Bildet eine Einheit. Das ist, was Paulus wiederholt im Kolosserbrief betont, schon Kapitel 1, Vers 28, wonach Paulus ringt. Jeden Menschen, und das betont Paulus hier dreimal, auch typisch Paulus, jeden Menschen in Christus vollkommen vor Gott darzustellen. Nach Kolosser 4, 12 tut das auch Epaphras. Das heißt, im Willen Gottes vollkommen zu sein. Wir sind natürlich immer unterwegs dahin, zu dieser Vollkommenheit, die Gott uns schenken lassen möchte. Aber sie hat eben sehr viel mit einer richtigen Gotteserkenntnis zu tun, mit der Erkenntnis der Gnade Gottes. Wenn ich das leben kann, was Gott uns in Christus schenkt, dann ist das Gnade. Das ist ja, was der gleiche Apostel im 1. Korinther 15, Vers 10 schreibt. Ich bin zwar eine Spätgeburt, schreibt er, als Apostel, aber ich habe mehr gewirkt als alle anderen Apostel. Und das, denke ich, wenn wir sehen, was Paulus geleistet hat, staunen wir, wenn wir mal diese Strecken mit dem Bus unterwegs sind. Paulus sehr wahrscheinlich zu Fuß unterwegs war, über tausende Kilometer. Doch Paulus sagt, nicht ich habe das erreicht, sondern die Gnade. Die Gnade. Also lassen wir uns ergreifen von dieser Gnade, indem wir in der Erkenntnis wachsen hin zu Jesus Christus und gelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, Epheser 4, Vers 13, 14, damit wir nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Gott hat sich offenbart. Und wenn unsere Erkenntnis nicht immer die gleiche ist, so dürfen wir doch in Jesus Christus als Gemeinde eine Einheit bilden. Das ist Gnade. Mit einem befestigten Herzen zu füllen, Christus Jesus, die ganze Offenbarung Gottes, es braucht hier nicht Engelwesen als Vermittler, wie das zum Beispiel im Neuplatonismus war oder Geisteswesen oder in der Gnosis oder in den Okkultreligionen. Wir brauchen nur Jesus Christus. Er ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Er ist die himmlische Wirklichkeit die Mensch geworden ist. Und darum sollen wir auch immer christozentrisch denken. Und das heißt bibelzentrisch denken, weil Jesus uns sein Wort, das Wort Gottes, durch seinen Geist offenbart hat. Das finden wir in der Bibel mit Christus im Zentrum. Das vereint. Auch wenn unsere Erkenntnis dann nicht immer die gleiche ist, wir wissen, das Fundament stimmt. Und das führt zum Wandel in der Gnade, in den Werken, die Gott schon längst vorbereitet hat. Nicht mehr und nicht weniger. Also du musst dir auch kein schweres Joch auferlegen. Ich sollte das noch tun, ich sollte noch das tun. Ich sollte so viel leisten wie der. So viel leisten wie der, wie der Ueli zum Beispiel. Nein, müssen wir nicht. Gott hat ihm besondere Fähigkeiten geschenkt, er hat alles vorbereitet und uns auch andere Fähigkeiten. Dazu brauchen wir ja uns in der Gemeinde. Lasst uns beten am Schluss. Herr Jesus, so danke ich dir für diese ganze Fülle, die du uns gebracht hast und immer wieder schenkst durch deinen Geist. Und ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst, Demut, wahre Demut, richtige Erkenntnis durch deinen Geist, die Zeit auch immer wieder in deinem Wort zu forschen, zu lesen und dir zu vertrauen, dass du allein unsere Fülle bist, alle unsere Bedürfnisse stillen kannst. Danke von ganzem Herzen. Amen.